Da sind wir wieder, Triathlon-Chat mit Nick und Nils, Episode 10 schon und die erste in 2023, Nils.
Was, Happy New Year,
war, Happy,
23
Happy New
schnell.
Year, oh stimmt, oh, Happy New Year, das hätte ich fast vergessen, gut, dass du mich dran erinnerst.
Ja.
Worüber haben wir geredet heute?
Es war eigentlich ein Recap des jetzt schon legendären Hell on Wheels Thomas Hellriegel Podcast von vor 14 Tagen. Sind dann ein bisschen über Mindsetting gekommen, was dich beim Sport antreibt, was mich im Sport antreibt oder auch behindert vielleicht, um irgendwelche verrückten Ideen zu machen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr kurzweilig und wir haben uns, glaube ich, beide gefreut, dass wir mal einen höheren Redeanteil hatten als vor 2 Wochen.
Aber da waren einfach noch zu viele Stories, über die wir nochmal reden mussten. Die wir nochmal ein bisschen im Detail besprechen mussten hier. Und so viel sei vorweggenommen. Thomas ist schon angefragt für Episode 2, jeden, der sich das jetzt fragt und wünscht. Und ich würde sagen, wie immer, starten wir direkt kurz rein, bevor es richtig in den Podcast geht, mit der Werbung. Dann ist die aus dem Weg.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du es? Montag sind die Dinger drin. 25.05. sind für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könntest du mal auschecken. Und es gibt passend dazu auch noch mal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10CorePL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten. Und ich bin sehr froh, weil jetzt eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor. Und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen. Und das ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also, der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heatgame.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Es ist jetzt, ist es ein Gamechanger für Hitzerennen definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch 2 Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10%
Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen, denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitzevorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die ihr ja, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10CorePL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Frohes neues Jahr, Nils. Da sind wir schon wieder 2023. Das wird dein erstes komplettes Podcast-Jahr.
Ja, Wahnsinn. Wo ist 2022 geblieben?
Weg.
Happy New Year.
Ja.
Zack, zu Ende.
Zwei Monate Podcast.
2 Monate Triathlon-Chat-Podcast in the books. Und jetzt wird
neues
Kapitel aufgeschlagen, 2023.
So ist es. Und ist gar nicht so schlimm, wie du dachtest, ne? Jede Woche einen Podcast zu machen.
Nee, also ich meine, letzte Woche ist ja ausgefallen, weil du ja What the Funk gemacht hast. Ich war ja im Schneeurlaub, also im Skiurlaub, nicht im Schneeurlaub. Und wir hatten auch tatsächlich.
Schnee warst du auch?
Ich war im Schnee. Wir hatten auch tatsächlich Schnee. Das war wirklich unglaublich. Wir waren ja in Lech und sind dann Silvester zu meinem Bruder nach München gefahren und sind dann durch St. Anton gefahren und da war nix. Also es war absolut strange. Krass. Wir hatten wirklich Neuschnee und super Bedingungen und dann fährst du 15 Kilometer um den Berg rum und auf einmal ist gar nichts mehr und bist im Frühling. In München hatten wir dann tatsächlich am Neujahr 15 Grad und Sonne, also es war total abgefahren.
Ja, ja. Das war da, ich habe nur die ganzen auf Insta die ganzen erste Radfahren, kurze Hose, Longsleeve. Ja,
mega, mega, mega strange. Und ich werde, das kann ich jetzt mal ganz offiziell sagen, ich werde kein richtig guter Skifahrer mehr werden. Ich habe ja das dritte Mal in meinem Leben, einen Skikurs gemacht und habe auch wirklich alle 4 Tage durchgezogen. Ich habe, glaube ich, vor 6 Jahren stand ich das allererste Mal in meinem Leben auf Abfahrtskiern. Und dann nach 2 Tagen Skikurs hat mich das Après-Ski gerettet und ich konnte dann am dritten Tag nicht hingehen zum Skikurs. Das war dann so meine Ausrede. Aber jetzt werde ich halt echt von meinem 5-jährigen Sohn herausgefordert, der halt einfach schon rückwärts nach 3 Tagen Skifahren die Pisten runterfährt und mich anguckt und Faxen macht und sagt, Papa, warum fährst du nicht hinterher?
Das ist geil.
Das ist halt schon echt bitter, aber es ist
pass
halt
auf,
schon
pass auf, dass das nicht so schnell beim Schwimmradfahren und Laufen auch passiert.
Nee, oh, da habe ich ja, Gott sei Dank, habe ich da eine kleine Basis. Aber es ist ja irgendwie cool, so mit in den gehobenen Alter nochmal eine neue Sportart zu erlernen. Aber wenn du eigentlich das Gefühl hast, du bist ein sportlicher Typ und dann bist du einfach der Horst auf 2 Brettern, ist es schon ganz schön bitter. Also ich werde kein großer Skifahrer mehr, aber
schade. Ich hatte große Hoffnung in dich.
Ja, aber du bist ja Snowboarder, oder? Du bist doch Snowboard gefahren.
Nee. Ski.
Ach auch?
Ski.
Ja. Ach, shit. Dann können wir mal eine Pistentour quasi mit Pushing Limits machen.
Ja, mit Holy. Wir nehmen Guide Holy, der uns in Österreich dann so eine schöne Skitour, so mit Hochgehen, ja, genau. Weißt du?
Und Hochgehen kriege ich, glaube ich, hin.
Tiefschnee runterfahren und da machen ja, ein Video, wie du Tiefschnee runterfährst.
Das wird gut.
Da freue ich mich drauf.
Einen kleinen Schneeball, der immer größer wird, wirst du dann die Piste runterrollen sehen. Ah, nee, aber
das,
es ist
das
aber
ist gut.
Das heißt ja auch
Pushing Limits, Nils. Es heißt Pushing Limits. Also
Habe ich ehrlich gesagt auch ein paar Mal am Kopf gehabt, wenn ich da an der Piste stand und mich nicht runtergetraut habe. Und die Skilehrerin, das war halt echt witzig, Hannelore, eine Niederländerin, die halt wirklich die ganze Zeit so geredet hat wie Rudi Carrell. Das ist alpine Skiverhalten, jetzt parallel.
Scheiße.
Parallel.
Ach,
und
oh Gott. Also für Entertainment war auch gesorgt. Hallo,
es hat mega Spaß.
Die holländische Skilehrerin in Lech.
Es war wirklich eine coole Truppe, weil wir irgendwie 3 Australier hatten. Das war irgendwie total abgefahren. Also ich war wirklich am letzten Tag war ich der einzig Deutschsprachige in der Gruppe und wir waren zu 9. Dann irgendwie ein Kelly Girl. Ich weiß nicht, wie alt die ist. Ich kann das immer so schwer einschätzen. Ich schätze mal, die war so Mitte 20. Die halt aus Kalifornien ihren deutschen Freund besucht hat und die ist vorher, glaube ich, in Aspen schon ab und zu so klassisch, wie du dir es in den Filmen vorstellst, Skiing in Aspen. Und die ist dann halt das erste Mal in Lech gefahren. Und dann, wie gesagt, diese 3 Australier, was natürlich mega war, weil ich ja 3-mal den Winter über in Australien verbracht habe zum Trainieren. Auch übrigens nochmal ein kleiner Hinweis an den Mythos Hawaii. Ja, es ging dann natürlich irgendwann auch um den Job, was man jobmäßig macht und dann habe ich halt so ein bisschen erzählt. Und die allererste Frage immer, did you do the Ironman Hawaii?
Also auch bei den Aussies.
Schließt sich mal wieder der Kreis. Also die sind natürlich schon, weil die auch aus Sydney kamen, Bondi Beach. Also die kannten dann auch alle Chris McCormack und Greg Alexander, weil die ja auch aus
Die waren alle per Du mit Macker und
Genau. Nee, der eine Michael, sehr, sehr cooler Typ, der war im Aussie Rule Football. Das ist ja so ähnlich wie Rugby letztendlich. Das ist ja so eine der Nationalsportarten in Australien. Und der kam eigentlich aus dem Finanzwesen, hat aber auch nebenbei Aussie Rule Player promoted, also war Manager auch. Das war natürlich mega cool. Und dadurch hatte er so ein bisschen diesen Zugang zum Triathlonsport. Und es ist halt dann einfach doch echt interessant, dass halt einfach jeder fragt, hast du schon mal Hawaii gemacht? Und wenn du das dann halt erzählst, dass du schon da warst, dann wissen halt auf einmal irgendwie alle, um was es geht und konnten wahrscheinlich nicht verstehen, dass der Typ, der schon 8-mal auf Hawaii gestartet ist, auf den Skiern.
Ich wollte gerade genau das sagen. Scheiße, der hat so schlimm drauf. Und dann sehen sie sich die erste Kurve fahren und denken, nie im Leben war der Typ auf Hawaii.
Nee, das,
never,
das Gute,
ever.
Das Gute ist ja, dass ich in der
Klaus.
Genau, aber absolute Körperhorst, wirklich. Aber das Gute ist ja, dass ich in der Beziehung dann ja doch recht uneitel bin. Also wenn ich was nicht kann, dann tue ich ja nicht so, als ob ich das könnte. Dann stehe ich wirklich dazu. Aber das war einfach eine coole Truppe, hat mega Spaß gemacht, war mega international. Und Skifahren, das ist ja das Coole, hatten wir glaube ich auch im Podcast kurz drüber gesprochen, als wir den mit Thomas aufgenommen haben, dass es ja hier echt grau war. Und ja, was einfach der Hammer ist, wenn du dann halt so aus dem grauen Hamburg kommst und dann bist du auf einmal in den Bergen schneebedeckt und hast da diesen blauen Himmel, irgendwie, wir hatten 4-5 Grad Sonnenschein, trotzdem nachts Neuschnee. Und das ist halt schon irgendwie einfach eine coole Sportart.
Schon Glück gehabt, ey. Geile
Bedingung. Ja, mega. Mega, war wirklich super, super gut. Also hat auch ein bisschen recharged. Ich musste dann noch die Klausur für die B-Lizenz schreiben. Das ist ja so 30 Minuten hattest du Zeit, 20 Fragen. Das war auch alles okay. Aber irgendwann kam dann nochmal so ein Reminder, dass die Klausur abläuft am, ich glaube, 1.1.23:59 Uhr. Und am 1.1. wollte ich sie dann doch nicht schreiben. Deswegen habe ich mich dann am 30. hingesetzt. Da musste ich dann ein bisschen früher von der Piste und habe auch nur einen Radler getrunken. Wobei Après-Ski geht ja mit einem 5,5-Jährigen eh nicht. Das ist dann ja, glaube ich, hast du wahrscheinlich eher gemacht, als du auf dem Gletscher warst.
Oder ja, auch vielleicht gar nicht so viel.
Oder vielleicht Johann. Weil Johann, wie ist da eigentlich der Status quo?
Ich hab Kreuzbandriss.
Ist es wirklich gerissen?
Ist durch, ja.
Eieiei. Und muss operiert werden? Aber
jetzt mal kurz,
oder?
Hast du bestanden?
Ich habe bestanden. Ich habe okay, tatsächlich.
Um die Story abzuschließen, nicht, dass wir hier weitermachen wie mit Thomas, dass wir keine Story zu Ende erzählen.
Ja, ich glaube, da müssen wir glaube ich, nochmal drauf zurückkommen, was da abgegangen ist. Also das war ja wirklich unfassbar. Nee, ich habe die Klausur bestanden. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht wo. Du kriegst ja einfach nur.
Ach, du kriegst keine Auswertung oder was?
Nee, du kriegst nur eine Gesamtpunktzahl.
Das ist ja
und
doof.
Du musstest irgendwie 80% erreichen. Ich hatte 95%, habe also irgendwo einen Punkt gelassen. Ich kann mir gut vorstellen, wo es war. Ich glaube, das war irgendwas.
Bestimmt hast du bei was der beste Coach Deutschland hast du Nils Görke eingetragen. Das war
falsch. Genau. Das war. Aber da waren echt fiese. Pass auf. Das war echt eine Frage, über die habe ich gegrübelt. Regelwerk. Das ist ja Multiple Choice. Und dann darfst du beim Triathlon diese Bojen, darfst du die verwenden oder nicht?
Welche Bojen?
Diese Schwimmbojen. Sorry, beim Schwimmen.
Im Wettkampf darfst du natürlich nicht.
Ja, im Wettkampf.
Natürlich
doch,
nicht.
Solange du sie nicht auslöst.
Hä,
du darfst
was?
Du darfst mit so einer.
Ach, diese
so
Rest-Tube oder was?
Ja, genau. Diese
ach so,
Bojen.
Ich dachte, du meinst diese, die du hinter dir herziehst, diese Floaty-Teile, wo du auch deine Klamotten reinpacken kannst und
nee,
so.
Nee, diese Rescue-Dinger, die darfst du mitnehmen. Aber
ach so,
wenn du
ja.
Wenn du sie auslöst, dann bist du raus.
Ah, ja gut.
Ich hätte es trotzdem. Ich glaube, da habe ich den Fehler gemacht.
Da habe ich mir noch nie gedacht. Ich hätte auf jeden Fall angekreuzt, darf man nicht.
Ja, ich glaube, ich habe es auch gemacht, weil das dann irgendwie unter Zeitdruck war. Aber ich habe mir natürlich vorher auch das Regelwerk angeguckt. Also mir war klar, dass es irgendwie um Windschattenfahren geht und Windschattenbox und wann darfst du überholen, wann darfst du nicht überholen, solche Sachen. Das war halt dann zum Teil so ein bisschen tricky formuliert. Aber das mit der Boje, das war so ein
Ding. Das ist in der Trainerausbildung?
Ja, du musst auch die DTU-Sportordnung drauf haben, klar.
Ja, okay.
Logisch.
Also kannst du jetzt, du hast wahrscheinlich Doppelausbildung gemacht, Kampfrichter und Trainer.
Nee. Also da würde ich mich nicht drauf verlassen. Aber die habe ich dann, das war dann so das Einzige, was den Erholungswert des Winterurlaubs so ein bisschen durchbrochen hat, war dann die Prüfung.
Ah ja, komm, du hast dann bestanden, dann warst du am nächsten Tag noch besser, da warst du doppelt gut gelaunt.
Da war ich doppelt gut gelaunt, doppelt motiviert und bin die Pisten noch schneller runtergefahren. Ich bin da wahrscheinlich mit 25 km/h runtergerutscht.
Ja, siehste. Ja, und den letzten Podcast des Jahres haben wir ja quasi sausen lassen oder durch What the Funk ersetzt, weil du im Schneeurlaub warst, wie du so schön gesagt hast, und weil du ja auch noch fleißig die Bildpläne für unseren Pushing Limits Club schreiben musst. Dass da die Leute, da kriegen wir jetzt schon täglich Anfragen hier. Also alle, die im Pushing Limits Club jetzt schon mit deinen Plänen trainieren, keine Sorge, rechtzeitig zum Beginn der nächsten Woche gibt's neue Pläne.
Genau, da war ich auch die letzten Tage saß ich da dran. Also die Struktur steht natürlich schon, aber jetzt wird jetzt quasi reingehauen ins neue Format. Und trotzdem war ich, so haben wir ja eigentlich begonnen, trotzdem war ich traurig, dass der Podcast dann in der Woche nicht stattgefunden hat. Ich hatte natürlich mein ganzes Equipment dabei, ist ja jetzt auch nicht so viel, was man braucht, das Mikro, und habe auch schon klar gemacht, dass ich dann einen Tag nicht im Skikurs dabei sein kann, damit wir aufnehmen können. Und dann hast du gesagt, Görke findet nicht statt, weil du mit Fred aufnimmst. Da war ich dann schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Das war dann so das erste Mal nach acht Ausgaben, wo ich nicht dabei sein durfte. Also du hast mir quasi richtig gefehlt.
Das geht runter wie Öl, du.
Ja, oder? Ich habe richtig darauf herrlich gebrannt.
Und ich dachte, ich tue dir was Gutes, dass du da mal einen Tag, weißt du, nee, Skifahren und so ein bisschen Zeit hast, noch mehr Pläne zu schreiben und alles.
Nee, das
hätte ich das gewusst, das hättest du mir so ruhig sagen können. Dann hätten wir noch einen Podcast aufnehmen können.
Ja,
ich saß zu Hause und habe nichts gemacht.
Ja, siehst du, das
den
Ding.
Den Podcast mit Fred hatte ich ja rechtzeitig aufgenommen vorher.
Der Punkt war ja einfach, dass wir ja auch tatsächlich nach dem Monster-Podcast mit Hell on Wheels, wir haben zwar noch geschrieben, aber wir haben ja nicht mehr gesprochen danach. Eigentlich war ja ganz klar, dass wir irgendwie nochmal quatschen, aber dann ging es ja doch so schnell mit Weihnachten und dann, wie gesagt, zwischen den Tagen hast du mich dann ja ganz eiskalt geskippt und hast gesagt, nee, du nimmst mit Fred auf.
Ja,
was war das für ein Podcast? Also es war ja wirklich, ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen auf einen Podcast wie nach dem Dito Podcast von Hell on Wheels. Es war auch der allererste Podcast, den ich mir einfach nochmal komplett angehört habe.
Aber Nils, ich musste jetzt schon mal in die Partie fahren und die Euphorie, die du jetzt schon wieder ausstrahlst, direkt ein bisschen nehmen, weil eigentlich, wir haben noch nie so viele Nachrichten auf dem Podcast bekommen, aber wir hatten auch noch nie, oder ich hatte auch noch nie so wenig Redeanteil im Podcast und ich glaube du auch nicht. Das heißt, die Frage ist, vielleicht können wir auch einfach uns zwei ersetzen durch Thomas Hellriegel und der führt einfach hier, der erzählt einfach alte Geschichten. So, haben wir ehrlich gesagt da ausgedient. So, da haben wir nichts mehr zu suchen.
Ich glaube, die Kunst ist ja, die guten Geschichten rauszuholen. So, und du musst ja, ich glaube, das funktioniert ja immer nur, es ist ja immer so ein Geben und Nehmen. Good Cop, Bad Cop oder und ich glaube, das, also du hast schon absolut recht. Ich habe auch, muss ich auch sagen, nicht aus Eitelkeit, sondern einfach, weil mir das wirklich so unglaublich viel Spaß gemacht hat, dieser Podcast. Und auch danach diese Kommentare, also die Leute, die Kommentare reingehauen haben, das hat so viel Spaß gemacht, weil dann dieser ganze Podcast wieder hochkam. Dieses No Chain zum Beispiel, das habe ich noch nie gehört. Also das war für mich wirklich so dieses No Chain Day, was natürlich total cool ist. Und da hat ja auch irgendeiner geschrieben, ob wir überhaupt präsent waren.
zu Recht.
Was wirklich? Ich meine, das war der absolute Hammer. Und ich weiß nicht, ob du es geschrieben hast oder so. Auf jeden Fall, wir hätten eigentlich die halbe Stunde danach, hätten wir ja einfach auch noch weiterlaufen lassen müssen. Dann wäre der Podcast schon, glaube ich, zu lange gewesen. Dann wäre es wirklich deutlich über 2 Stunden gewesen. Aber wir haben ja die halbe Stunde danach, haben wir auch noch so gelacht. Und da sind ja auch noch mal so viele Geschichten hochgekommen, wo wir wirklich gedacht haben, das gibt's ja gar nicht.
Ja, das Problem war ja eigentlich, also ich glaube schon, dass 2 Stunden Podcast wäre easy drin gewesen, weil er einfach so gut war und so unterhaltsam. Aber das Problem bei mir war, ich musste dann irgendwann, da hat auch irgendwer geschrieben, ja, nach der Felgenbremse-Story hast du den so abgewürgt, Nick. Ich musste halt auch weg. Und wir hatten ja auch vorher schon lange mit Thomas gesprochen. Ich wusste, dass ich jetzt nicht, wenn wir den Podcast geendet haben, dass ich dann in 2 Minuten aus diesem Gespräch rauskomme. Deswegen musste ich das irgendwie, ich habe dann auch schon Ärger bekommen hier wieder zu Hause, weil es dann doch wieder länger gedauert hatte als noch geplant. Aber du hast ja zum Glück schon Thomas nochmal kontaktiert und gesagt, Thomas, wir brauchen Episode 2. Und dann haben wir schon gesagt, wir planen uns auf jeden Fall einen ganzen Tag ein, um alles aus Thomas rauszukitzeln, was da so an geilen Geschichten drin ist.
Ja, aber da reicht ein Tag nicht. Das ist auch klar. Also das Ding ist, dass Thomas auch definitiv auch schon total Bock darauf hat, weil ich meine, das war wahrscheinlich vielen gar nicht bewusst, was es für ein Typ ist, Thomas. Der hat ja schon immer einen unglaublichen Unterhaltungswert gehabt und ich hatte mir vorher natürlich auch schon so ein paar Punkte zurechtgelegt, worauf ich Thomas ansprechen möchte. Und das war ja dann noch am Ende, ich wusste ja, dass du unter Zeitdruck bist und ich bin zu keiner einzigen Geschichte gekommen, die ich mir zurechtgelegt hatte, weil Thomas hat...
Wir hatten ja auch noch vorher, wir hatten ja vorher, hatte ich noch Leute gefragt, was habt ihr für Fragen an Thomas? Ich habe nicht eine Frage aus diesen Fragen konnte ich irgendwo mal unterbringen. So, das heißt, stimmt, da ist natürlich auch noch ein Rattenschwanz hinten dran, den wir benutzen können.
Und dann waren wir eigentlich schon durch und dann wollte ich, aber ich hatte echt... Diese eine Sache, die wollte ich zumindest anbringen, weil ich es halt einfach so cool finde, dass Thomas einfach einer der definitiv besten Radfahrer aller Zeiten im Triathlon immer noch mechanisch fährt. Dass er halt einfach immer noch Felgenbremse hat und auch keine DI2 fährt. Also das wird, oder SRAM Red oder was auch immer. Also dass er halt einfach noch mechanisch fährt. Und das finde ich halt irgendwie so cool, weil die Leute machen sich alle so riesen Gedanken und du musst das und das und das und das. Und ich wollte eigentlich noch diesen Punkt anbringen, Aber dass dann nochmal 15 Minuten eine Schimpftriade auf Scheibenbremsen kommen und was das für ein Scheißdreck ist, da so eine Eisenscheibe ins Rad und sowas alles. Also, und da hätte ich halt gedacht, da hätte sich so cool der Kreis geschlossen, da hätte ich halt so gerne Eggy, der ja auch ein paar Mal im Podcast aufgetaucht ist, Ralf Eggert, den hätte ich so gerne dabei gehabt, weil Ralf ja mittlerweile das Marketing bei DT Swiss macht. Und da hätten halt einfach die beiden, das war, da haben sich in meinem Kopf, haben sich halt so viele Bilder abgespielt, wie die zwei.
Wir machen einfach noch einen Podcast, wo wir den zwei Mikro hinstellen, dann unterhalten die sich über Scheiben versus Felgenbremse. Wahrscheinlich ist das auch noch ausfüllen. Aber das war auch so geil, was da noch für Kommentare im Nachgang kamen. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ich glaube, irgendwer hatte geschrieben, ich habe noch ein Rad zu verkaufen mit Felgenbremsen, suche eins, mit Scheibenbremse, suche eins mit Felgenbremse.
Ja, auch hier in der Trainingsgruppe waren auch so ein paar, die halt irgendwie jetzt seit Jahren schon irgendwie ein neues TT haben wollen. Die sagen, nee, das verschiebe ich, ist Schwachsinn, nach dem Podcast brauchen wir gar nicht. Also das war schon wirklich cool. Und ich meine, was ich halt einfach echt klasse fand, dass Thomas halt einfach so ein unfassbar authentischer Typ ist, was der noch alles im Kopf hatte. Also es war wirklich sensationell. Also
und wie detailgetreu, ja, Wahnsinn.
Absolut, absolut. Also auch so, das war für mich natürlich, ich meine, wir haben ja irgendwann mal im Podcast darüber gesprochen, was so für sportliche Ereignisse hängen geblieben sind. Und da habe ich ja erzählt, dass für mich eine der tollsten sportlichen Highlights 89 die Tour de France war, als Greg LeMond auf den Champs-Élysées die Tour de France noch gewonnen hat beim Abschließen in Einzelzeitfahren. Und auf einmal erzählt Thomas, dass 97 Greg LeMond im Führungsfahrzeug saß. Und ich meine, das Ding ist, da bin ich ja auch gestartet. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich niemals ausgestiegen. Das war ja so harte
Bedingungen. Du hast alles getan, dass du vorgefahren wärst.
Ich wäre nach vorne gefahren zu Thomas, obwohl ich weiß ich nicht, wie viele Minuten hinter ihm aus dem Wasser rausgekommen bin. Aber das fand ich natürlich auch mega cool, dass er dann auch so geflasht war. Ich meine, überleg dir das mal. Du führst als 24-Jähriger den Ironman auf Hawaii an und dir geht einer ab, weil Greg LeMond im Führungsfahrzeug sitzt. Also du bist eigentlich selber gerade dabei, eine absolute Legende zu werden. Und nimmst es dann auch wahr, dass da ein Typ sitzt, den du anhimmelst. Also es ist halt einfach, das zeigt halt einfach auch wirklich so, wie cool dieser Sport ist oder allgemein der Sport ist. Also jetzt nicht nur die Sportart Triathlon, sondern auch dieser gegenseitige Respekt unter den Athleten. Und wie abgefahren das ist, dass halt einfach wirklich so ein 24-Jähriger aus Bruchsal nach Kona kommt und da Mark Allen 15 Minuten um die Ohren fährt und das gar nicht schnallt. So, und ich fand auch.
Das ist Wahnsinn, was da alles an Geschichten irgendwie drin waren. Bei mir sind, ehrlich gesagt, ich habe die so gern gehört alle, aber ich habe ganz, ganz, ganz viele Fragezeichen auch noch jetzt im Nachgang gehabt einfach. Also dieses, womit man sich heutzutage alles beschäftigt, da noch irgendwie ein Recovery-Hammer und ein Gel und ein sonst was und Scheibenbremse und ich baue mir noch die Pads anders und da spare ich noch ein Watt durch Socken und sonst was. Und jetzt macht Thomas da den Rant auf Scheibenbremsen und sonst was, sondern irgendwie so mal die Basics einfach richtig machen und viel trainieren. Und dann ist schon mal allen irgendwie gut geholfen. Und dann sagt Thomas, ja, eigentlich, du brauchst eine Stoppuhr und ein Herzfrequenzmesser, ähnlich was, das hast du auch nochmal im Podcast irgendwo gesagt. Ich glaube, das war, wo Olaf Alexander gesagt hat, genau, im Rich Roll Podcast, wo er auch sagt, ja, du brauchst eine Stoppuhr und das reicht eigentlich, oder ein Herzfrequenzmesser, das reicht eigentlich. Und auch so dieses, ja, wir haben halt einfach viel trainiert und ich war da 24 und dann habe ich einfach Gas gegeben, bin gefahren. Und wenn man sich das heute anguckt, wo dann, der ist noch nicht alt genug für eine Langdistanz und macht nur erst Mitteldistanz und sonst. Also irgendwie habe ich gedacht, heutzutage durchdenkt man auch, glaube ich, manchmal ein bisschen zu viel. So, das ist das Größte, was mir hängen geblieben ist. Einfach, Thomas ist einfach so ein Macher und hatte, so wie sich das angehört hat, unfassbar Spaß dabei und auch immer noch unfassbar Spaß am Sport. Und das fand ich eigentlich von allen Geschichten da mit Greg LeMond drin und so, super geil alles, aber das hat mich am meisten eigentlich beeindruckt. So dieses, er hat immer Spaß im Sport gehabt, hat ihn immer noch und ist einfach so einer gewesen, der einfach so ein Macher. So einfach rausgehen und trainieren und Spaß dabei haben. Und das ist bei mir eigentlich am meisten im Kopf geblieben. Und klar haben die sich da auch viel Gedanken gemacht und Sachen ausprobiert und diese ganzen Sachen, aber irgendwie einfach rausgehen, viel trainieren und Spaß dabei haben, dann ist irgendwie so, das ist das Geheimnis für mich jetzt. Das Geheimnis ist gelüftet für gute Performance.
Es ist ganz einfach, Hawaii zu gewinnen.
Wenn du Hawaii gehen willst, du musst einfach Spaß haben, richtig viel und hart zu trainieren. Das ist alles. Und wenn du das nicht hast, dann wirst du nie Hawaii gewinnen. Fertig ist die Laube.
Ja, aber das glaube ich in der Tat. Also das ist ganz klar. Also ich meine, dass du halt einfach so ein Grenzgänger sein musst, das ist glaube ich ganz logisch. Und das ist ja auch das, was wir schon oft besprochen haben, dass einfach die großen Rennen nachher wirklich gewinnen, dass die nochmal so diese 2-3% extra haben, was so ein bisschen genienahe Wahnsinn wahrscheinlich auch ist. Ich meine, das ist ja schon auch, was ich so cool fand, er fährt halt einfach immer noch 15.000 Kilometer pro Jahr. Weißt du,
Ja, genau.
Wo du halt einfach wirklich siehst, wie unfassbar viel Spaß er daran hat, aufs Rad zu steigen, draußen in der Natur zu sein. Und das war zum Beispiel auch so ein Punkt, den ich nicht ansprechen konnte, weil einfach die Zeit dazu gar nicht war und wir auch gar nicht die Möglichkeit hatten, Thomas ins Wort zu fallen. Das hätte ich ihn aber gerne gefragt. Ich bin mir aber ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass Thomas zum Beispiel auch aus Spaß mit 18 schon mal in Rot gestartet ist. Der hat schon vor seinem allerersten Start, als er sich dann halt für Hawaii qualifiziert hat, hat er, glaube ich, als 18-Jähriger einfach, weil er Bock darauf hatte, schon mal Rot gemacht.
Erst auch mit 18 hat er den ersten, glaube ich, gemacht.
Fares?
Ja, oder war Fares sogar 17 und hat sich gefaked, dass er 18 ist? Also irgendeine Story gibt's doch da auch.
Genau, aber ich glaube Thomas beispielsweise auch. Und der war dann auch noch gar nicht so überragend. Das war dann irgendwie so 9 Stunden 15 oder so. Das war gut aus sportlicher Sicht. Aber für jemanden, der dann halt einfach für 6 Jahre später auf Hawaii mit 15 Minuten oder 12 Minuten Vorsprung vom Rad gestiegen ist, das war zum Beispiel auch so ein Punkt, den ich ihn einfach gerne in dem Podcast gefragt hätte, weil das zeigt halt einfach, was der Typ für eine Birne hat. Und für mich waren natürlich ganz viele Sachen auch so aus Trainersicht sehr interessant. Also, dass er halt, auch als ich ihn gefragt habe, wie das denn war, als er 95 war das dann ja, als er mit so riesem Vorsprung vom Rad gestiegen ist, ob er nie darüber nachgedacht hat, das Ding zu gewinnen. Also, dass er keinen Zeitpunkt hatte, wo er gesagt hat, ey, ich schlag jetzt hier Mark Allen und ich komme als Erster ins Ziel. Und wo er dann halt auch gesagt hat, dass das in seinem Mindset einfach gar nicht drin war. So, das fand ich natürlich dann zum Beispiel mega interessant, dass auch so einer dann sagt, wie wichtig das einfach ist, auch vom Kopf her schon in das Rennen reinzugehen und zu sagen, ich kann das Ding gewinnen. Also wo ich dann auch sofort Parallelen gesehen habe zu Sam Laidlow, so das Rennen, wo der ja auch, ich meine, wann wurde er von Gustav Iden überlaufen? Ich glaube bei Kilometer 35 oder 36.
Ja, ja, kurz vor Town.
Er hat dann halt immer noch Blumenfeld auf Distanz gehalten, ist halt Zweiter geworden, aber das ist ja auch so eine Frage, wie wäre er vielleicht geraced, wenn er auch an den Sieg geglaubt hätte oder wenn er also so diese Berge versetzen können. Und das fand ich halt wahnsinnig interessant, dann halt auch so die langen Einheiten, wo Thomas dann gesagt hat, naja, auf Mallorca über 200 Kilometer fahren, das ist überhaupt kein Problem, fährst halt einen 34-35er Schnitt, 6-6-6, wenn das Wetter schön ist und wenn das Wetter passt, dann machst du halt 6 Tage hintereinander. Also einfach diesen brutalen Umfang, den sie gemacht haben.
Ja, diesen brutalen Umfang. Und das ist ja noch, das hatte ich schon wieder vergessen, wo du es gerade gesagt hast. Der hat ja immer erzählt, dass sie irgendwie einen 35er Schnitt gefahren sind. Oder dann ja, ja, immer klar. So, ja, nach 180 haben wir immer mal auf die Uhr geguckt. Oh ja, unter 5 Stunden.
Genau.
So, da wären ja jetzt aber manche wieder froh, wenn sie das im Ironman fahren würden. So, das ist ja anscheinend auf täglicher Basis passiert bei den beiden.
Wenn das Wetter schön war, klar, dann haben sie es 6 Tage pro Woche gemacht. So. Und das fand ich halt sehr interessant, also dieses extrem umfangorientierte, wobei ich das ja auch wusste. Also ich wusste ja, was die Jungs damals in den 90ern trainiert haben, weil ich ja, wie gesagt, in der Nähe von Ralf Eggert, der ist ja in Pinneberg groß geworden, nicht in Barmstedt, also wir hatten so 15 Kilometer Luftlinie. Und Ralf hat mir halt immer erzählt, wie diese Trainingslager abgingen. Und ich habe auch gesehen, wie der Typ geschielt hat, wenn der aus 3 Wochen Trainingslager wieder kam. Dann konnte der auch eine Woche lang nicht trainieren. Und nach der Woche hatte er dann aber auch ein Superman-Kostüm an. Also da war der halt einfach unfassbar fit. Und von daher wusste ich auch so die Umfänge, die sie realisieren. Und Ralf hat mir damals auch ein paar Sachen, was das Laufen anbelangt, da hat Thomas ja was erzählt, die habe ich in der Tat auch gemacht, die Pläne. Also das war, wir hatten immer so eine 4-Tages-Struktur. Das war wirklich sehr interessant. Das war der erste Tag, war 20 Kilometer ruhiger Lauf, Vorbereitung, ganz, ganz ruhige Grundlage. Dann am zweiten Tag morgens Intervalle, wo ich dann auch irgendwie so 20 mal 400 gelaufen bin. Am nächsten Tag dann, oder am gleichen Tag abends dann eine Nachbereitung, 10 Kilometer locker. Das war dann das, was die auf dieser El Cuchillo-Runde gemacht haben, wo es dann immer Ausscheidungsrennen
du,
gab.
Du hast dann aber wirklich locker gemacht.
Ich konnte ja gar nicht hart laufen. Wenn du 20 mal 400 Meter läufst in, ich bin dann so 70, 72 Sekunden gerannt, dann rennst du ja nachmittags nicht schnell. Also klar, wenn du die Wilden um dich rum hast und irgendeiner einen Spaß macht und sagt, es geht jetzt um EM-Startplatz, dann wäre es wahrscheinlich auch gegangen. Aber dann wäre ich sehr wahrscheinlich auch kaputt gegangen. Und dann bin ich halt einen Zehner gelaufen. Dann am nächsten Tag, am dritten Tag, war dann Einlaufen, 10 Kilometer Tempo Dauerlauf. Das war am Anfang, war das bei mir so 3,50er Pace. 2-3 Jahre später bin ich das dann in 3,30er Pace gerannt. Und Auslaufen, das waren dann auch so 20 Kilometer. Und am vierten Tag war dann 20 Kilometer ruhige Nachbereitung. Und das waren dann halt so 4 Tage mit 85 Kilometern. Und ich bin in den Tagen natürlich überhaupt nicht geschwommen. Ich bin, glaube ich, am ersten und am letzten Tag bin ich dann immer noch mal so 2 Stunden locker Rad gefahren. Aber das war halt schon krass, weil ich habe dadurch so einen Schub im Laufen bekommen. Also ich weiß es noch, mein bester Buddy oder einer meiner besten Buddies Kai, wir waren im Laufen so gleich auf. Wir sind so 34 über die 10 gerannt. Und dann habe ich halt diese Programme gemacht mit Ralf. Also Ralf hat erzählt, Kai hat sich verletzt. Der hat das nicht durchgehalten. Der hat dann eine Knochenhautreizung bekommen und musste aufhören. Und ich bin innerhalb von kürzester Zeit, bin ich dann halt die 10 in einer 32 flach gerannt. So,
also ja, das ist dann wieder dieses, schmeiß die Fliegen an die Wand und genau. Guck, was kleben bleibt.
Genau, einer bleibt heil und der ist dann halt schnell und der andere verletzt sich halt und macht dann noch 2 Jahre den Sport und hört dann auf, weil er sich aufs Jurastudium konzentriert, so halt. Und das fand ich halt auch schon spannend zu sehen, wie das, also das war halt auch echt hartes Training. Aber da siehst du dann doch auch wieder Parallelen zu den Norwegern. Also so dieses extreme Umfang und auch da letztendlich dieses ganze Messen, das machen die ja nur, damit sie halt nicht kaputt gehen. Damit sie halt nicht so wie Thomas und Holger 200 Kilometer mit einer Tafel Schokolade fahren und wenn sie nach 100 Kilometern leer sind, noch 200 Pisiden haben.
Das ist nochmal ein Themensprung, aber da muss ich jetzt nochmal rein. Das war ja meine Lieblingsstory aus diesem ganzen Podcast, dass die Jungs einfach zu wenig Geld mit haben und dass dann entschieden wird, wer von denen jetzt essen darf. Dann wird für eine Person Essen gekauft, der ballert sich dann eine Tafel Schokolade rein und muss dann aber auch vorne fahren und die Jungs nach Hause fahren, aber dann auch nicht so, wie wir das alle gemacht hätten, dass du halt dann irgendwie nach Hause eierst, sondern ja, der ist uns dann noch im 35er Schnitt nach Hause gefahren und wir haben halt hinten drin über Kreuz auf die Kassette geguckt. Also da habe ich gedacht, ich bin vom Glauben abgefallen. Das jetzt kann nicht wahr sein, ehrlich gesagt. Also jeder von uns hätte doch, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass jeder Hörer von diesem Podcast, der in dieser Situation ist, wenn man leer ist und nur noch x Geld hat oder was weiß ich, limitierte Sachen, dass man sich eine Tafel Schokolade holt, man teilt sich die und eiert nach Hause, dass alle irgendwie gut ankommen. So, das ist jetzt einfach mal meine Hypothese. Kann dann mehr schreiben, wenn es bei irgendwem anders ist oder wenn das irgendwer auch schon so gemacht hat. Nein, die Jungs, okay, du isst die ganze Tafel, fährst dafür aber einen 35er Schnitt uns nach Hause. So, das ist so, wo ich verstanden habe, okay, das ist irgendwie anders. Das ist ein anderes Mindset, das ist eine andere Herangehensweise, das ist ein ganz anderes Level an Verständnis von allem, von der Welt. Also Wahnsinn.
Ja, das ist halt auch das Witzige daran, was dann bei mir natürlich ganz hoch gepoppt ist. Es gab halt nichts. Weißt, das ist ja echt so das Spannende daran. Es gab keinen Morten, es gab nicht mal mehr Gels. Also ja. das war so die Zeit 95, 96, da kamen die ersten Powerbars raus. Jetzt weiß ich noch, es gab.
Oh, kennst du die Story mit den Powerbars? Sorry, wenn ich dir da ins Wort falle jetzt. Wo das erste Mal, ich glaube, es war beim New York Marathon. Ich habe im Podcast die Story auch schon mal erzählt. Kennst du die Story vom New York Marathon oder irgendein anderer Marathon, wo das erste Mal die Powerbar Gels, die kamen, ausgeteilt worden sind?
Nee.
Oh, da muss ich die kurz, dann kannst du gleich, behalt deinen Gedanken. Ich muss das. Oder du erzählst deinen Gedanken zu Ende und ich erzähle dann die Story.
Erzähl, komm. Okay. Der Spannungsbogen ist so groß.
Ja, dann würde ich den Weise verlängern, habe ich gerade gedacht, aber dann hau ich es direkt raus. Also, die haben die ersten Leute die Gels ausgehändigt und haben geschrieben, ja hier, Powergel. Und dann haben die aufgerissen und haben sich so, dann hat der Erste es gehabt und hat sich so in die Hand gedrückt und hast ja dieses Gel in der Hand, was da unfassbar klebt alles. Und dann, ja, Gel, keine Ahnung, was machst du? Und früher gab es halt so Cremes, als der angefangen hat, sich das so auf die Beine gerieben.
Ach, Quatsch,
nein.
Und
die dahinter haben das dann gesehen und haben das halt natürlich dann imitiert. Haben auch diese Gels genommen und die auch auf die Beine gerieben. Und bis die dann in die Verpflegungsstellen, die dann, nein, in den Mund, essen. Und das haben ganz lange gedauert, bis die Ersten dann gerafft haben, dass man das nicht auf die Beine schmieren muss. Weil da vorne die Ersten natürlich voll durchrauschen und schnell und auf Zeit rennen. Und das natürlich dann erst bei denen, die langsamer wurden, das klar wurde, dass die das dann essen müssen und die Zeit hatten, das denen zu erklären. Das hat mir irgendwann mal einer, ich weiß nicht, ob es von Powerbar oder irgendwo aus dieser Nutrition-Welt, hat mir das mal erzählt. Ich weiß nicht, ob es ein Lügenmärchen ist oder ob es wahr ist. Vielleicht gibt es ja irgendwen, der das validieren kann. Da habe ich letztes Mal, glaube ich, auch nachgefragt. Aber ja, diese Geschichte gibt's auf jeden Fall.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Also das ist klingt schon sehr fantastisch, aber you never know. Ich meine, es ist halt schon auch die Zeit, wo du echt so von Sixtus dieses Muskelöl hatte. Das war so auch so Mitte der 90er. Genau. Das hast du dir halt wirklich auf die Oberschenkel geschmiert. Die haben dann halt echt, die sind eingefroren, die waren knallrot. hat aber mega schnell gerochen und dann hast du halt gedacht, du läufst schneller. So, und insofern kann das natürlich schon sein. Aber Fakt ist halt, dass ich mich echt noch daran erinnern konnte, als die ersten Powerbars rauskamen. Und da gab's halt Apfelzimt und Schokolade. Die zwei Geschmacksrichtungen gab's. Und sobald das irgendwie kälter war als 5 Grad, konntest du die Dinger nicht gebrauchen, weil die waren so unfassbar hart. Also ich habe mir da fast die Zähne dran ausgebissen im Winter. Also die konntest du einfach nicht essen.
Aber das waren aber die Riegel von denen.
Das waren die Riegel. Ja, da gab's
die Riegel. Gab's vorher.
Nein. Es gab erst die Bars und das hat dann auch echt noch so 2, 3, 4 Jahre gedauert, bis dann halt die ersten Gels rauskamen. Also erst waren die Riegel da, dann kamen die Gels.
Ich kenne nur Beiß, aber dass die Powerbar-Riegel bei 5 Grad nicht mehr essbar waren, weil sie so hart waren, das ging ja noch bis in die 2000er.
Es hat relativ lange gedauert, das stimmt. Bis die Konsistenz dann irgendwie. Ja. Genau.
Und wenn also die zu warm waren, hattest du das Gegenteil. Dann war das wie so ein Toffee-Bomber, was an den Zähnen geklebt hat.
Aber das ist dann so Blombenzieher irgendwie. Das war Anfang der 2000er. Ja klar, Anfang, Mitte der 2000er war das noch so, das stimmt. Und und das Krasse ist aber halt wirklich einfach, ich meine, die hatten halt wirklich nichts. Und Thomas hat ja auch, als er Hawaii gewonnen hat, da hat er halt wirklich nur Cola getrunken und glaube ich 2 Bananen gegessen. Also das wollte ich ihn eigentlich auch fragen, also weil heute irgendwie achtest du darauf, dass du halt aufs Milligramm genau Natrium zu dir nimmst und nimmst du jetzt die 320er von Morton oder nimmst du dir, I don't know, Ministry of Nutrition oder nimmst du das und das und machst da eine riesen Science draus und Hell on Wheels haut sich halt einfach pro Stunde irgendwie 1 Liter Cola rein und isst 2, 3 Bananen, damit er auch was Festes im Magen hat und dann aber auch, und das fand ich halt auch wieder mega interessant, achtet aber darauf, dass er halt genug Wasser hat, um sich halt runterzukühlen. Also auch schon 95, 96, 97 weiß, dass du dich natürlich runterkühlen musst, damit die Körperkerntemperatur nicht zu hoch steigt. Ob du es jetzt misst oder nicht, sei dahingestellt. Also heutzutage musst du es natürlich messen. Das war ihm damals, gab es das alles noch gar nicht.
Hast du keinen Core-Sensor.
Genau. Und es ist halt, also ich fand es schon spannend, dass sehr, sehr viel der Sachen dieses extrem umfangorientierte oder auch das kraftorientierte. Ich meine, das ist halt auch dieses, da haben wir auch in der B-Lizenz-Fortbildung drüber gesprochen. Das fand ich zum Beispiel dann auch sehr interessant. Da haben wir, glaube ich, auch schon vor 2, 3 Ausgaben drüber geredet, dass Lubosch halt meinte, Lubosch Bielek, Trainer von Sebi Kienle, Andi Böcherer und Co., dass er halt einfach gesagt hat, das Beste, was du in der Vorbereitung machen kannst, auf eine Langdistanz, ist halt Pässe fahren. So einfach viel Zeit in den Bergen verbringen, weil du halt einfach sofort die Wattleistung realisierst, die du nachher im flachen Ironman fahren musst. Und das Thomas dann halt auch, ja klar, ich bin halt einfach Teneriffa gefahren und Holger und ich sind da halt den Vulkan rauf und runter gefahren und haben dann halt entsprechend den Bums gehabt. So, also dieser Kreis zu dem, was heute propagiert wird oder was die Norweger auch ganz, ganz viel vormachen, der wurde eigentlich in den 90er Jahren begonnen. So, also ja. Das fand ich schon mega interessant und ich habe halt schon viele Punkte entdeckt, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, dass ich auch großer Fan bin von langen Radausfahrten, was ja auch ein Sam Long beispielsweise viel macht, dass er auch mal 300 Kilometer Ausfahrten macht und auch da dann, wo Thomas gesagt hat, das war dann halt zu hart, klar, wenn du nach 120 Kilometern das erste Mal in die Tanke fährst und da dann irgendwie eine Cola trinkst und eine Tafel Schokolade isst, dann ist es natürlich zu hart, wenn du aber von Anfang an dich gut verpflegst, spricht auch nichts dagegen, mal im Training über lange Ausfahrten von 6, 7, 8 Stunden zu machen.
Aber das war ja für Thomas nicht zu hart. Sondern für Thomas war das ja zu hart, wenn er das 7 Tage in Folge 200 Kilometer machen musste. die 140 mit Wasser waren kein Problem.
Aber irgendwie musste ja auch die 1400 Kilometer auf Teneriffa in einer Woche zusammenbekommen. Und wenn du dann am Ruhetag Listen and Repeat auch nur 140 Kilometer fährst, dann musst du halt am letzten Tag nochmal 260 fahren. Also es war wirklich es war ein absolutes Highlight. Also für mich muss ich sagen,
ich finde das total geil, was er erzählt hat. Ich habe das ja jetzt auch oder jetzt mit dem Abstand oder wenn wo wir jetzt auch gerade nochmal voll in dem Thema wieder sind, also in unserer zweiten Thomas Herriegel-Episode sozusagen hier, ich habe es ja auch extrem gemerkt, dass ich vom Typ her dann mit Rot und voll nach Plänen zu trainieren und so, das war total geil und man hat auch diesen Fortschritt gemerkt und völlig cool und abgefahren. Aber ich habe halt auch irgendwann ja am Ende gemerkt, dass es für mich einfach dann too much war und ich das so vom Typ her nicht unbedingt der bin, der da voll alles immer 100% macht, sondern ich glaube, ich merke es ja jetzt wieder, einfach mal im Januar so eine Challenge zu machen, jeden Tag Sport machen, da bin ich wieder viel motivierter und mache auch mehr, als ich eigentlich machen müsste und so, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, so, ja, keine Ahnung, es ist saudumm, aber wo du es gerade erzählt hast, habe ich gerade, ja, müsste man eigentlich mal machen, jeden Tag 200 Kilometer fahren, eine Woche gucken, wie sich das anfühlt. So, während ich das dann mache, würde ich mich selber verfluchen, aber ich finde gerade diesen Gedanken eigentlich ganz geil, das einfach mal auszuprobieren. Aber das ist so, ja, das ist so, früher haben sie es einfach gemacht und dann, wo ich dann auch dachte, hey, boah, wie habt ihr das denn gemacht? Da habe ich ja nachgefragt. Ja, und wann seid ihr da geschwommen? Ja, in der Woche dann einfach gar nicht. So, und diese Lockerheit finde ich einfach so geil. Das würdest du heutzutage nicht mehr haben. Ja, scheiße, nee, das geht nicht, dass ich eine Woche nicht schwimme.
So, nee, das ist ja total. Aber ich glaube, das liegt ja auch bei dir so ein bisschen, das ist ja auch Typ. Also du bist ja auch, ich meine, das haben wir ja auch im Project herausgefunden. Ich glaube schon, dass du eher einer bist, der sich so von der, ja, weiß ich nicht, von der Herausforderung oder der also ich glaube, der Spaß steht bei dir dann doch noch mehr im Vordergrund als die Leistung. Also ohne dir jetzt eine Leistung absprechen zu wollen, weil ich meine, du bist ja ein guter Sportler und du hast ja auch in Rot.
Nein, voll. Absolut.
Aber du bist halt jetzt keiner, der jetzt sagt, nee, ich penne jetzt noch mal eine Stunde länger, um jetzt von einer 8,40 im Ironman auf eine 8,35 zu kommen oder eine 8,34 oder so. Das ist dir halt, also dir ist es halt wichtiger, mit einer coolen Truppe zu trainieren und dann auch irgendwie Quatsch zu machen und dann auch irgendwie hops zu gehen, als jetzt wirklich sich nochmal extrem zu disziplinieren, um nochmal 2, 3, 4 Minuten rauszuholen. So, das ist ja einfach auch eine Typ-Geschichte und du bist halt extrem spaßgesteuert, sage ich jetzt einfach mal. Also dir muss es halt Bock bringen, was aber nicht heißt, dass du nicht auch Grenzen verschieben kannst. Und ich glaube, dass halt ist dann ja,
ich
besonders.
Grad, als du es erzählt, das ist ein super gutes Beispiel im Kopf. Das ist eigentlich geil. Also A, stimmt das total, was du sagst. Dieses so, ich würde jetzt nicht eine Stunde länger schlafen, um 5 Minuten besser zu sein irgendwo und da was anderes dafür zu verzichten. Plus, am Ende war es bei mir so, dass ich dann hier in Köln auch alleine diesen Trainingsplan hatte und auch keinen Trainingsbuddy. Das hat Thomas ja auch nochmal gesagt, wie wichtig das war, dass er da einen Holger hatte, wo er auch wusste, ja, selbst wenn da jetzt 6-mal am Tag 200 Kilometer jeden Tag stehen, dann war klar, ja, okay, wir fahren und nach 3 Stunden reden wir zwar erst das erste Mal, aber wir fahren das zusammen und ziehen das zusammen durch. Das hat mir gefehlt. Und auch dann dieses, ja, okay, heute muss ich schon wieder 15 Minuten in dem Wattbereich, 10 in den, 13 in den. Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich eine geile Gruppe gehabt hätte und die Gruppe wäre dieses Programm gefahren, ohne dass ich es weiß, habe ich überhaupt kein Problem, dieses Programm durchzuziehen und wahrscheinlich sogar auch noch länger und mehr und härter. Aber so dieses, ich fahre jetzt alleine los und dann muss ich mich auch noch genau pro Minute an dieses Ding halten. Das ist so dann auch nicht mein Naturell. Oder wenn ich wahrscheinlich, hätte Johann mit durchgezogen und hätte das gleiche Programm gemacht und ich hätte rumgemosert und er gesagt, so, ja, dann fahr doch nach Hause, ich zieh's durch, hätte ich jede einzelne Scheißeinheit durchgezogen. So, das ist, ja, ich glaube, beides, was du gesagt hast, ist korrekt. Also einmal dieses, ich bin dann eher Spaß-driven und nicht, ich lasse Spaß weg, um 5 Minuten oder 10 Minuten oder 15 oder 20 Minuten nochmal schneller zu sein.
Ja.
Und auch so dieses, ich bin nicht der Typ, dass dann, ich kann das eine Zeit lang und für gewisse Einheiten, aber nicht day in, day out alleine das durchzuziehen und dabei den Spaß zu behalten.
Ja, genau. Und das ist letztendlich, glaube ich, das, was nachher die richtige Spreu vom Weizen trennt, dass du halt Athleten hast, denen halt es einfach wirklich darum geht, das absolute Limit rauszuholen. Ich meine, das hat man ja bei Thomas gemerkt, dass und dann aber halt auch Spaß daran haben. Und ich glaube, wenn du das hast, also wenn quasi du so diesen Fanatismus hast und dir dieser Fanatismus Spaß macht.
Und weißt du noch einen zweiten Trainingsbuddy hast, der genauso fanatisch ist.
Ja, das fand ich halt auch so cool.
Das ist die Kombi. Eden und Blumenfeld ist ja auch ähnlich.
Ja, klar. Also das ist ja einfach, ich meine, das siehst du ja letztendlich im Kleinen auch hier an der Truppe Fischmark-Crew oder was immer, wo die sich sich gegenseitig pushen und natürlich macht es mehr Spaß und ich finde es halt sehr interessant, weil da halt eben dieser psychische Aspekt, das war ja das, was ich angesprochen hatte, wo Thomas auch gesagt hat, er war einfach gar nicht bereit dafür, Hawaii zu gewinnen, weil es in seinem Mindset noch nicht vorkam, was er dann halt in den nächsten 2 Jahren ja extrem geschaffen hat und auch da sind wir ja noch gar nicht richtig drauf eingegangen, so diese Besessenheit, die er in der Vorbereitung auf Hawaii an den Tag gelegt hat, auf Lanzarote damals.
Ja, das weiß und ich. Vor allem auch dieses Mindset-Ding finde ich ganz spannend, was du gerade angesprochen hast, dass du, er hat ja gesagt, er war da nicht bereit für und B, er ist ja in das Rennen mit reingegangen und hat gesagt, ich fahre einfach so hart Rad, wie ich kann. Mhm. Und dadurch, genau, dass er dann gesehen hat, er ist 12 Minuten vor Mark Allen, hat er ja aus diesem Fakt, was er da geschaffen hat, hat er ja diese unfassbare Motivation geschöpft, um dann das Jahr drauf so hart zu trainieren mit irgendwie 4700 Laufkilometern mit Strotz-Gürtelrose und so, diese abgefahrene Story, die er erzählt hat. Aber wenn du das jetzt mal vergleichst mit heute, kein junger Athlet würde sagen, ich schwimme jetzt so hart und fahre so hart Rad, wie ich kann und guck mal, wo ich dann lande, um zu checken, was geht und daraus vielleicht Motivation zu ziehen, sondern jeder geht doch ran, ich versuche das bestmögliche Ergebnis rauszuholen.
Ja, ich glaube, Funk wird das kann ich mit, der geht so in die Richtung, glaube ich. Ich glaube, Fred, ja, okay, ist schon auch Fred, so.
Oh, das ist gut, glaub, für die nächste Folge, das muss ich mir aufschreiben.
Ich glaube, dass das bei Fred in der Tat so ein bisschen wahrscheinlich in St. Pölten, als er das Ding, wann war das, 21 abgeschossen hat. Ja, ich glaube, da ist er auch in so ein bisschen in so einen Rausch reingekommen, wo er gemerkt hat, ey, ich fahre hier einfach gerade der versammelten europäischen Spitze um die Ohren. Und ich fahre jetzt einfach so hart, als gäbe es kein Laufen mehr. Ich glaube schon, dass Fred so ein Typ ist, der, ich glaube, das geht so ein klein bisschen in die Richtung. Aber generell hast du natürlich recht. Generell ist es halt natürlich heute alles viel, viel kontrollierter und du machst dir viel mehr Gedanken. Und was ich zum Beispiel auch mega interessant fand, war auch da wieder aus Trainersicht, weil du es gesagt hast mit der Gürtelrose, dass Thomas dann halt auch vor seinem vermeintlich stärksten Rennen in Kanada und dann auch in Kona 96, dass er da dann auch in der Höhe war. Das hat er ja so nebenbei erzählt. Dass er erzählt hat, er war halt einfach so platt, dass dann Steffen Große, der damalige Bundestrainer, ihn gefragt hat, Thomas, willst du nicht mit uns mit nach St. Moritz? Wo er dann total ruhig trainiert hat. Das hat er sich ja gar nicht getraut zu sagen, dass er da einfach nur mit den Frauen mittrainiert hat. Dann aber halt in der Höhe einfach nur ganz ruhiges, aerobes Training gemacht hat, aber halt diesen Höhenreiz gesetzt hat. Und dann runtergekommen ist, dann nach Kanada geflogen ist. Und das war ja dann diese No-Chain-Story, wo er dann gedacht hat, sein Grip-Shift, das war halt auch so, weil ich halt auch Grip-Shift gefahren bin. Ich weiß auch genau, wie das war, diese Grip-Shift-Dinger zu montieren und wie das dann immer geknackt hat und so. Und ich konnte das halt so nachvollziehen, als er gesagt hat, er hatte das Gefühl, dass die kaputt sind, weil das war halt pures Plastik. Das war, die Dinger sind auch echt schnell kaputt gegangen. Und wo er dann halt einfach gedacht hat, ich bin schon auf dem kleinsten Ritzel, was dann damals halt ein 12er war. Mittlerweile fährst du halt ein 10er-Ritzel. Und damals war es aber noch ein 12er-Ritzel. Und er hatte halt einfach solche Beine, dass er das Ding durchgefahren ist.
Ja, meinst du, wenn der einen Zehnerritzel gehabt hätte? Junge.
Ja, aber das war, das fand ich dann halt wieder sehr interessant, weil da dann wieder so dieses ruhige Training in der Höhe, das war dann auch wieder so ein Kreis, der sich geschlossen hat. Also für mich haben sich irgendwie in diesen Stunde 40 nicht nur unheimlich viele Geschichten abgespielt, die dann wieder hochgekommen sind, sondern auch aus Trainersicht ganz viele Kreise geschlossen, sowohl was die Psyche anbelangt, die Herangehensweise,
ja,
Freude am Training, auch Grenzen verschieben, das
Dinge ausprobieren.
Das, was man halt denkt, was nicht sein kann, aber es führt halt einfach zum Erfolg und auch Fehler machen, was ja auch heutzutage einfach
Risiken eingehen und Fehler machen, ja, und das auch vielleicht bewusst. Also ich schätze, den war auch bewusst, dann müsste man ihn auch vielleicht in der Episode 2 nochmal fragen, um da auch so ein paar Geschichten nochmal dann zu Ende zu bringen oder zu vertiefen. Ich bin mir sicher, die waren sich auch bewusst, wenn die jetzt jeden Tag 200 Kilometer Rad fahren, dass die Woche drauf nicht viel machen werden. So, oder dass das auch eine Grenzerfahrung ist. Aber die sind dieses Risiko ja dann auch bewusst oder extra eingegangen, weil sie es auschecken wollten halt einfach.
Ja, total. Und weil natürlich auch dann auch wieder, wie gesagt, auch so diese Gruppendynamik, ne? Also das ist ja auch so, dass, weil du dann halt einfach Jungs um dich rum hast und das ist ja wirklich so eine Vielzahl von Athleten. Ich meine, wie gesagt, Thomas Hellriegel, Holger Lorenz, der ein paar Mal Top Ten auf Hawaii war, den wahrscheinlich die meisten gar nicht wahrnehmen. Auch da interessanterweise, das ist ja der Papa von dem Nils Lorenz, der jetzt im letzten Jahr der Trainingsbuddy von Sebi war. Wo Sebi gesagt hat, ich habe hier Nils Lorenz und super geiler Athlet und sein Papa war Holger, war auch mal ganz gut, der Typ war 2 oder 3 Mal Top Ten auf Hawaii. Lothar Leder, brauchen wir nicht drüber zu reden. Jürgen Zeck, der dann auch teilweise in den Camps dabei war. Ralf Eggert, Rainer Müller, den kennt man überhaupt gar nicht mehr. Rainer Müller war Vize-Weltmeister auf der Kurzdistanz. Der ist, glaube ich, 95 auf Hawaii Dritter geworden. Als Thomas Zweiter geworden ist, Mark Allen, ist Rainer Müller Dritter geworden. Also der, und war dann nochmal auf Hawaii vorne mit dabei. Also aus dieser DTU 90er Jahre Kombo sind einfach so wahnsinnig viele Weltklasse-Athleten hervorgegangen. Das war schon brutal. Papa Schomburg, der Vater von Jonas Schomburg, der war auch immer dabei. Da sind auch so geile Geschichten. Der hat sich dann immer, die sind ja immer unten im La Santa losgefahren. Und, ja, und Arndt war auch Surfer, der ist dann immer ohne Helm zur Lagune gefahren, hat sich Salzwasser in die Haare gemacht und ist dann bis Tinajo ohne Helm gefahren, damit er schön blonde Haare hatte und so. Das ist immer so. Das war halt auch einfach echt so eine Wahnsinnstruppe von Originalen, die halt einfach, ja, das ist wirklich, die müsste die eigentlich alle mal einladen. Und dann erzählen die ihre Geschichten. Da brauchen wir gar nicht zu reden. Da können wir dann, bei Thomas haben wir ja zumindest die Chance gehabt, mal so 4-5 Fragen zu stellen. Aber da müssen wir dann einfach nur auf Aufnahme drücken und dann.
Und den Raum verlassen.
Unglaublich. Und was mich halt wirklich auch extrem gefreut hat, also vor allem auch für Thomas. Weil als ich Thomas gefragt habe, war er so, ja, können wir schon mal machen und habe ich ja noch nie gemacht. So, das fand ich halt auch mega spannend. Und ich finde es halt auch irgendwie so toll. Das hat mich halt einfach riesig gefreut, was Thomas halt auch für ein Feedback bekommen hat und für ein Response. Also, dass es jetzt nicht so ist, oh, jetzt holen die da wieder diese alten Kamellen raus, die will doch keiner hören, sondern dass halt einfach genau das Gegenteil der Fall ist, dass die Leute halt einfach das total genossen haben, diese Geschichten zu hören und einfach auch, ja, ich glaube auch sich selber auch so ein bisschen zu reflektieren, dieses, oh, meine Herzfrequenz ist jetzt beim Ruhepuls um 2 Schläge erhöht, ich glaube, ich kann heute nicht trainieren. Ich glaube, dass Thomas und Holger spätestens ab Donnerstag einen Ruhepuls von 50 hatten und nicht mehr von 36. So,
aber die hatten, also, einen, die hatten Max-Puls von 100 und einen Ruhepuls von 80. Also in der Range wahrscheinlich die letzten 2 Tage.
Nee, also das war wirklich, das hat mich echt, und merkt man, glaube ich, auch. Ich meine, das ist jetzt 2 Wochen her, dass wir den Podcast mit Thomas aufgenommen haben. Hell on Wheels, frohes neues Jahr. Das Ding hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Also alle, die es noch nicht gehört haben, nutzt oder gönnt euch diese 1:40 und hört Thomas Hellriegel zu. Nick und ich sind eigentlich gar nicht präsent in dem Podcast. Vielleicht kommt auch deswegen so gut an, Nick.
Ja, habe ich ja gesagt am Anfang. Deswegen, ich sage ja, das ist das, warum der Podcast am Ende des Tages so gut geworden ist. Das ist, ja, wir müssen das mehr machen. Leute einladen, die wirklich Geschichten zu erzählen haben. Das finde ich gut. Das sollten wir so mal zur Aufgabe machen.
Ja, wobei ich persönlich finde diesen Mix ganz cool, weil ich finde es auch, also da haben wir auch noch nicht so richtig drüber geredet. Also wir müssen ja nicht auch immer alles, kein Fazit machen, aber ich fand es zum Beispiel auch, für mich war es echt aufregend, auch Justus Nieschlag im Podcast zu haben, super cool. Weil das einfach so für mich so ein Athlet ist, den ich, natürlich kenne ich den, und also ich persönlich kannte ihn nicht, ein unfassbar netter Typ, aber ich finde, das ist, oder auch so wie Mika ja auch, wie das Ding mit Mika Not, wo ich auch völlig geflasht war, was das für ein abgebrühter Ingenieur ist und so, also das ist schon heftig, und bei Justus hat mich halt einfach dieses Unerschütterliche, einfach immer weitergehen, also Verletzung, egal, ich mach weiter, ich breche mir den Arm, egal, ich mach weiter, ich kann jetzt nicht in St. George starten, weil meine Achillessehne so wehtut, dass ich da eine Behandlung machen muss, bla bla bla. Und einfach immer weitergehen. Also das fand ich wirklich so faszinierend. Und das hat mich so geflasht, dieses Mindset, das er da an den Tag legt. Und da waren jetzt sicherlich nicht so viele Geschichten dabei, wie die von Thomas, wo du dich halt schlapp gelacht hast. Aber ich fand diese, was man da rausziehen konnte, sich halt nicht davon entmutigen zu lassen, weil es halt mal nicht gut läuft, das fand ich schon extrem beeindruckend auch. Und ja, das ist einfach ein cooler Mix. Und für mich aus Trainersicht, ich nehme da immer so unheimlich viel mit, weil du halt von jedem Athleten und auch von jeder Trainingseinstellung, Trainingsphilosophie, wie immer man das auch nennen will, immer wieder Sachen rausziehen kann, wo du dich dann auch selber hinterfragst und wo du denkst, ey, das ist halt einfach nicht alles nur richtig oder falsch, sondern es gibt auch unheimlich viele Sachen dazwischen.
Das ist das Spannendste eigentlich, ja, absolut. Ja, es ist so, früher waren sie Weltklasse, heute gibt's Weltklasse-Athleten und dann ist ja auch die Frage immer, wie viel spielt Technik, die noch reinkommt. Also klar, Ernährung spielt dann noch eine große Rolle auf einmal. Dann gibt's besseres Equipment mit Schuhen, mit Fahrrädern, aerodynamischer Anzüge, sonst was. aber was auch so außerhalb des Trainings passiert, aber was mich halt fasziniert an diesen ganzen Athletensachen sind halt wirklich so diese Mindsets. Und das siehst du ja bei allen, die wirklich Weltklasse sind, siehst du das, was mir gefehlt hat im Project. Einfach diese, ja, ich nenne es jetzt einfach mal, das ist ja auch gar kein negatives oder ist oftmals ja negativ besetzt, das Wort Besessenheit. Aber ja, die sind halt einfach besessen von Spaß am Sport, von viel Trainieren, von Leistung oder machen stoisch einfach immer weiter und haben Urvertrauen, dass es dann besser wird, weil sie dann einfach gute Leistungen bringen und haben Urvertrauen in sich selbst. Und so diese Sachen, das ist eigentlich das, was mich am allermeisten beeindruckt immer bei den Athleten oder wie abgebrüht dann Nika Not schon in so jungen Jahren ist. Und ja, diese Stories finde ich halt am beeindruckendsten. Also das ist ja. Und natürlich von Thomas die guten Geschichten mit einer Tafel Schokolade, die ja nur einer essen darf, der die nach Hause fährt. Das ist und bleibt meine Lieblingsstory ever. Mal gucken, ob es dann noch irgendwann eine bessere gibt, aber die ist schon wirklich, wirklich grandios. Und das sind so die Sachen, die ich jetzt aus diesen letzten Folgen mit Gästen, die wir hatten, die mich am meisten beeindruckt haben. Einfach so diese Persönlichkeiten und wie unterschiedlich die sind. Aber dass es halt sehr starke Mindsets sind, fasse ich jetzt mal zusammen, das haben sie halt alle gemeinsam, dass sie alle halt von der Sache besessen sind.
Ja, und halt auch einen riesen Spaß daran haben, ne? Also das ist, und ja, da genau. Ist, glaube ich, auch, und ja. Das finde ich auch zum Beispiel bei dir, weil du jetzt gesagt hast, dass dir das gefehlt hat beim Project, das würde ich persönlich gar nicht so sehen, weil du hast ja ein mega Rennen gemacht. Also das siehst du jetzt natürlich nicht. Weil du jetzt ja irgendwie dann Mika Not hast und weil du irgendwie, du bist halt
Nein,
in
das
Rot,
sehe ich schon in meinen
du bist halt in Rot als, du bist halt in Rot als Zehnter vom Rad gestiegen. Also das ist, wenn man dir irgendwann gesagt hätte, du steigst mal in Rot in den Top 10 vom Rad.
Ich glaube, da hättest du gesagt,
das hätte ich niemals hinbekommen, so. Ja. Und du hast dann ja auch noch eine echt, klar, der Marathon, den hast du gestruggelt. Aber du musst ja genau sehen, was hast du aus deinen Möglichkeiten gemacht? Also wo startest du? Wie ist dein Ist-Zustand? Und wo bist du innerhalb von kurzer Zeit hingekommen? So, und natürlich hattest du vermeintlich perfekte Bedingungen. Du konntest das dann irgendwie nochmal ein Monster-Print von Lasse Ibert bekommen und hattest da, wo irgendwie jeder neidisch war und denkst, Alter, wieso kriegt Nick der Kasper jetzt so einen 3D geprinteten Aufsatz? Da bin ja selbst ich auch so ein bisschen neidisch, obwohl ich sowas gar nicht mehr mache.
Kannst du auch nochmal fahren.
Aber du hast ja, ich sitze ja nur auf dem Oberraum, weil du so groß bist und ich so kurze Beine hab. Aber du hast ja aus deinem Rahmen hast du ja unheimlich viel gemacht und das musst du ja sehen. Und das finde ich eigentlich ist das Coole. Man sieht ja immer nur so die Top-Athleten und sieht dann immer nur, ja, die machen das und das und das. Aber das eigentlich Faszinierende ist ja an unserer Sportart, dass du mit diesem Mindset, dass ja jeder irgendwie in seinen Möglichkeiten, wenn er so ein Mindset an den Tag legt, auch Sachen erreichen kann, die er gar nicht erreicht hat. Und ich glaube, dass viele in ganz anderen Bereichen in der Situation waren, wie ein Thomas Hellriegel, der dann auf Hawaii geführt hat und Mark Allen im Nacken hatte und gar nicht damit klargekommen ist, dass jeder individuell auf einmal in einer Situation ist, den Ironman, ich sag jetzt einfach mal, womöglich unter 12 Stunden zu finishen. Ein klassischer 12:30, 13-Stunden Finisher und der dann auf einmal Angst vor der eigenen Courage kriegt, weil er jetzt irgendwie eine 11:50 hinlegt und denkt, das kann doch jetzt gar nicht sein. Oder diese klassischen Barrieren im Marathon, 3:30 oder 3 Stunden. Also da muss man ja immer nur gar nicht in die absolute Weltspitze gucken, sondern das fängt ja eigentlich bei jedem Athleten an, bei jedem sich selber. Und ich glaube, dass das so das Faszinierende ist, dass jeder, der diesen Sport mit Leidenschaft betreibt oder Ausdauersport mit Leidenschaft betreibt, das muss ja gar nicht zwingend Triathlon sein, aber dass jeder dann irgendwie bei diesen Top-Athleten sich selber auch wiederfindet. Also vielleicht dann nicht unbedingt bei einem Thomas Hellriegel, der dann halt einfach Monster-Volumina realisiert, aber dieses über sich hinauswachsen und einfach mal den Kopf abschalten und einfach mal machen, das würden, glaube ich, extrem viele total gerne können, aber kriegen es gar nicht hin und trauen sich das dann vielleicht auch. Oder viele, die sich entmutigen lassen, weil sie halt verletzt sind und dann hören sie halt irgendwie so einen Justus Nieschlag. Ich meine, bei dem geht es um die Existenz und der lässt sich davon nicht verwirren, sondern der guckt einfach weiter nach vorne und sagt, ja klar, ich wäre vielleicht, also der Typ hätte ja 73 Weltmeister werden können. Ja. So, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, aber er ist halt verletzt und kann nicht starten, also hat er die Chance nicht gehabt. aber lässt sich davon nicht entmutigen. Und es ist nicht das erste Mal in seiner Karriere, dass es passiert ist. Und viele, die halt irgendwie das dritte Mal einen Husten haben, sagen, oh, ich höre auf mit dem Sport, weil bringt ja nichts, ich habe ja schon wieder einen Husten. Bullshit, einfach weitermachen und das Ganze hinterfragen. Du weißt,
ja,
was ich meine.
Vor allem, wenn du Spaß dran hast, ja. Das
genau
ist,
aber das ist
das. Das ist ja genau das, was ich jetzt auch wieder merke. Nach Rot nichts gemacht, 10 Kilo draufgepackt und jetzt durch diese Challenge, die wir uns wieder, ich mir auferlegt habe, einfach jeden Tag was zu machen, merke ich auch wieder, wie viel Bock ich dran habe. Und auch gestern bei dem Community Ride, wo auf einmal dann wieder 3x10x40x20 dran steht, wo man erst eigentlich mal mit 3x6x30x15 startet, habe ich mir sofort mit dem großen Spaten, habe ich mir da die Dinger wieder drauf geschaufelt. Und es war, ich habe echt gelitten gestern, aber es war einfach geil. Ich habe auch Muskelkater jetzt heute. Ich meine, also die ganze
Hitrekette ist zu. Das hast du aber nicht von den 40-20, das hast du vom Krafttraining, weil du da wieder übertrieben hast.
Ja, aber dann, ich habe ja beim Radfahren das schon gemerkt, dass es zwickt und das kam dann noch oben drauf. Aber es war einfach geil und ich habe auch Bock. Jetzt so, da dachte ich erst gestern, boah, heute mache ich nix. Aber ich gehe jetzt gleich nach der Podcast-Aufnahme, gehe ich, glaube ich, nochmal eine kleine Runde, ein Fünfer oder ein Achter oder so, einfach locker joggen. So, weil ich einfach wieder Bock habe, was zu machen und jetzt nochmal rauszugehen, mich zu bewegen und das ist wieder voll merke. Und das, was du auch gesagt hast, diese eigenen Limits im Kopf, da müssen wir jetzt mal nachfragen noch, wie es jetzt da mit deinen Limits im Kopf aussieht. mit dem Marathonlaufen in Hamburg, das wir schon mal vor ein paar Episoden angesprochen haben. Also ich glaube, wir müssen dich da langsam mal festnageln, dass du da auch keine Angst selber hast, sondern einfach mal sagst du euch, ich probiere es jetzt aus. Jetzt ist es soweit. Ich melde mich da jetzt einfach mal an. Oder soll ich dich einfach anmelden?
Nein.
Vielleicht ist das der Trick. Vielleicht melde ich dich einfach an, dass die Entscheidung gefallen ist, weil du auch so, ja, ich gehe jetzt nochmal laufen. Ja, lass mich nochmal 4-5 Wochen laufen gehen. Und dann gucke ich, ob das alles hält. Aber, weißt du, hast du gerade selber gesagt, diese eigenen Limits, nur weil du jetzt dreimal Husten hattest oder die Wade gezwickt hast, ich melde dich da jetzt einfach an, Nils.
Nee, das Ding ist wirklich, dass du, nee, da hab ich vorhin auch drüber nachgedacht, als du gesagt hast, wie du halt tickst und dass du halt so eher spaßorientiert und auch wie du das Project bewertet hast. Und ich gebe ja zu, ich habe ja auch die Woche danach dann ein Fuffi oder 60 bin ich, glaube ich, sogar gelaufen. Also da kommt dann natürlich doch auch gleich wieder so dieses Konstanzding rein. Ich war dann ziemlich genervt, als ich hatte Laufsachen mit in Lech, bin natürlich nicht gelaufen, weil
natürlich nicht.
Klar, wenn du Skikurs machst und dann
hast
auch
hast du zwei Radler drin.
Ja, das verhindert ja so ein Fünfjähriger. Da ist nichts, okay, mit Après-Ski-Nick. Die Papa-Rolle kennst du noch nicht. Das ist dann eher danach dann noch so ein bisschen Hatari hören und vorlesen und so. Und wir haben einmal, waren wir in einem echt netten Restaurant und Kaspar ist halt Gott sei Dank echt ein extrem gut gelaunter, positiver Typ. Und da sind wir kennst du dich in Lech aus? Warst du da mal?
Nee, war ich
nicht. Das ist halt so eine Après-Ski-Hütte. Ich weiß halt immer nicht, wie das heißt. Das ist irgendwie so das Pendant zum Moser in St. Anton. Und da sind wir dann vorbeigegangen. Das war dann, glaube ich, irgendwie 18.30 Uhr. Mit Kind gehst du ja immer ein bisschen früher essen. Und da wurde dann echt Mucke aufgelegt. Und dann sind wir da vorbeigegangen. Und Anna und ich hatte, glaube ich, irgendwie wirklich zwei Bier getrunken und hatte schon leicht die Lampen an. Anna irgendwie, glaube ich, zwei Aperol Spritz oder so, schön klassisch, der Kerl trinkt Bier, die Frau trinkt Aperol. Und dann sind wir halt an dieser Hütte vorbeigegangen und da hat Kaspar so angefangen zu tanzen. Und da waren wir echt, da haben wir gedacht, oh, wie cool, Kaspar, wollen wir jetzt noch rein? Das war ja wie gesagt 6, so. Aber er wollte dann doch lieber Hatari hören. Ich glaube, da wären wir in der Tat dann zum Après-Ski mit Kaspar gegangen. Da waren noch andere mit ihren Kindern da, das war jetzt also auch draußen, das wäre ganz witzig.
Ah, okay, gewesen. Ja, geil.
So, aber nee, ich war eher immer früh im Bett und habe es aber mit dem Laufen halt nicht hinbekommen, da wollte ich ja eigentlich drauf hinaus und bin dann die ganze Woche nicht gelaufen. Bin dann aber Neujahr, wir haben dann ja bei meinem Bruder in München gefeiert, bin dann Neujahr gelaufen und ich habe bisher sogar deinen Streak, habe ich mitgemacht. Also ich habe jetzt vier Tage hintereinander Sport gemacht.
Heute auch noch dann bitte?
Heute gehe ich auch noch laufen, bin ich unbedingt. Und ich glaube, dass ich, das habe ich auch Fuerteventura gemerkt, da kam sofort bei mir, was würde ich wohl laufen? Also, weißt du, was ja völlig krank
egal ist.
Nicht so, genau. Aber dass ich einen Marathon laufen kann, das weiß ich ja. So, also ja, das so.
Logisch, aber einfach mal die Neugier rauszufinden, melde dich da einfach an, trainier bis dahin, was du kannst, und dann kommt raus, was rauskommt. So kann man es ja auch mal angehen.
Klar, oder auch, keine Ahnung, einfach gucken, was schaffe ich? Ich schaff's halt irgendwie 2-3 Mal pro Woche zu laufen. Dann machst du vorher 3-mal langen Lauf und dann läufst du das Ding halt irgendwie durch. Weißt du so?
Ja, und
das
hast Spaß. Du ja. Dann und genießt die Zuschauer an der Strecke und hast einen geilen Sonntag.
Nee, das glaube ich nämlich eben nicht. Das ist der große Unterschied. Ich glaube nicht, dass ich dann Spaß hätte, wenn ich dann ab Kilometer 30 gehe. Ja, okay. Und dann ist ja auch, mein Hut ist ja auch Kilometer 36, ein schöner Walk of Shame, wenn du dann da lang gehst und alle, oh, Görke, was ist denn los? Was aber ja, das liegt ja an meiner Psyche, das ist ja genau das, was ich meine.
Ja,
weißt
ja.
du, das ist, sondern ich bin sofort, was könnte ich wohl rennen? Also würde ich Viererschnitt, ja, das würde ich wahrscheinlich schaffen, aber dann ist es gleich so, würdest du womöglich unter 2,40 rennen? Was ist das, 3,45? Das, so. Und das ist ja genau das Gleiche in Grün, dass du sofort wieder Leistungsgedanke und nicht einfach nur, wie du halt sagst, bereite dich doch mal drauf vor und selbst wenn du jetzt unter 3 Stunden rennst, ist es doch total cool. Dann denkst du aber, ey, ich bin
Wir müssen diese Episode mit der Psychologin machen. Das ist so.
Ja, ich bin ja dran. Die war jetzt den ganzen Dezember über, war sie mit der Nationalmannschaft im Trainingslager.
Ja.
Also die ist jetzt wieder da, also da bin ich dran. Ich glaube auch, dass es im Januar jetzt klappt, also hoffe ich zumindest mal.
Weil das ist ja auch genau dieses Thema, also einmal dieses, was wir schon mal hatten mit Dopaminausschüttung und sonst was und einfach Motivation und wie kannst du deine Motivation aufrechterhalten, aber auch, ne, dann, ich meine, man weiß das, aber wie unterschiedlich das dann doch ist, guck mal, wie lange du raus bist aus dem Leistungssport, jetzt überlegst du, komm mal irgendwo eine Diskussion auf, ob du mal einen Marathon läufst und sofort ist so, zack, Der alte Görge ist zurück, meinst du, ich könnte da 2,40 laufen?
Ja, aber das ist doch total pervers. Also mich nervt es ja selber, dass du nicht einfach sagen kannst, ey, renn doch diese 42,15 Kilometer, genieß das Ganze, freu dich, wenn du irgendwie gesund am Start stehst, weil das ist ja das Absurde, das predige ich ja allen. Weißt du, der Weg ist das Ziel, guck einfach nur, dass du gesund am Start stehst, dann rennst du das Ding zu Ende und dann guckst du, was am Ende bei rauskommt. Aber nein, ja. Sofort kommt irgendwie so dieser Gedanke, was würdest du denn jetzt? Und dann, das Schlimme ist ja auch, dass der Körper sich ja daran erinnert. Also ich habe dann in dieser letzten Woche vorm Skifahren, alles andere als ein Trainingslager, bin ich dann mit zwei Athleten, die wir betreuen, habe ich Hügelläufe gemacht und danach 500er. Die haben sich halt auf den Silvesterlauf vorbereitet. Ich habe halt einfach gedacht, ich mache die jetzt mit. Und auf einmal merkst du so die 500er, die flutschen dann wieder, weil ich halt mal 3 Wochen hintereinander Richtung 50 Kilometer gelaufen bin. Also die flutschen jetzt, das heißt dann, ich bin dann irgendwie die 500 Meter in 1,40 gerannt, so 3,20er Pace. Aber das wäre ich halt vor 4 Wochen nicht gelaufen. Weißt du, da hätte ich das nicht geschafft. So. Und dann hast du da halt einen Läufer, der...
3,20er Pace auch auf 500 ist aber auch schon wieder richtig gut.
Ja, das ist ja wieder relativ. Das ist ja wieder so dieses, wo kommst du her und wo willst du hin? Aber ja, wie du sagst, und das hat sich vor allem, das ist eigentlich ja das Coole, diese Leichtigkeit war auf einmal wieder da. Weißt du, du läufst und läufst eine relativ hohe Geschwindigkeit, das sind ja irgendwie 18 km/h, wenn auch nur über 500 Meter, aber ist ja egal. Und du weißt, wenn ich jetzt will, kann ich auch nochmal 10 Sekunden schneller rennen. So.
Ja, aber
und
dann funktioniert das doch auch bei dir, wenn du dann
voll, siehst,
dann, das ist hat, noch das ein Grund, dass du dich einfach anmeldest, weil du wärst ja, wenn du das wahrscheinlich nicht im Kopf gehabt hättest, dass du vielleicht mal oder man diesen Gedanken bei dir ins Kopf gepflanzt hätte, dann wärst du die Hügelläufe und die 500er nicht mitgelaufen, sondern hättest halt da wie immer als Coach sonst gestanden oder wärst vielleicht die Hügel mitgelaufen und dann die 500er nicht mehr oder
ja, genau,
hättest definitiv. Du so locker hoch und runter gejoggt währenddessen,
ja, 100%,
und Technik
ja,
verbessert und
ja, genau. Ja. So. Aber ich wollte jetzt auch nicht sagen, um aus der Nummer rauszukommen.
Ja, ich habe schon das Gefühl, du willst dich noch nicht ganz committen. Ich bohre da jetzt so lange weit, wir beenden den Podcast erst, wenn du sagst, du läufst.
Nee, wir sind schon über eine Stunde. Ich weiß gar nicht, wo die Zeit ist.
Siehst du, du willst wohl rauskommen aus der Nummer. Erwischt.
Ja, ich bin ja auch, das Krasse ist ja, ich bin ja auch noch nie den Hamburg-Marathon gelaufen.
Ja,
so, das ist ja auch so.
Und Fritz läuft auch, weißt du, du hast direkt den Trainingsbuddy.
Ja, nein, Bullshit, Trainingsbuddy. Die ruhigen Läufe kann ich mit ihm machen. Teamman ja, läuft, um mal ganz kurz.
Das ist dann, weißt du, wie wenn Fritz gut drauf ist, dann bist du auch gut drauf. Und dann klappt es auch mit der 3,40.
Du meinst wie Holger und Thomas. Wenn Holger gut drauf war, habe ich ein gutes Rennen gemacht. Ja. Ey, wenn
du
der
läufst
Holger
2,40 und Fritz läuft unter 2,30.
Oh, naja, das, ob er unter 2,3, naja, das, da muss es aber echt, da muss
er
echt.
Was ist letztes Jahr gelaufen?
2,34.
Okay, dann läuft er eine 2,30 läuft er.
Das sind einfach 6 Sekunden.
Ich habe so ein Gefühl.
Das sind 6 Sekunden pro Kilometer. Ich meine, es waren keine guten Bedingungen. Was halt einfach krass ist, dass ja Tabea, die fliegt morgen nach Kenia. Da bin ich echt sehr, sehr erfreut, dass sie das kann. Ich bin auch ein bisschen neidisch. Das ist ja auch nochmal so einer meiner Trainerträume, mal in Kenia zu sein und Kipchoge beim Training zuzugucken oder der Trainingsgruppe von Patrick Sang. Also das freut mich auch riesig, dass das bei ihr geklappt hat. Die fährt jetzt mit der Gruppe vom DLV vier Wochen nach Kenia. Eventuell klappt es dann sogar, dass sie nochmal im März nach Kenia fliegt. Und dann rennt sie den Hamburg-Marathon, weil sie ist tatsächlich in Valencia die 8-beste Marathonzeit gelaufen. Also in meiner DLV-Bestenliste Marathon war sie 8. Frau. Das ist schon wirklich krass. Und sie ist in Valencia, man darf ja nie Zeiten vergleichen, aber sie ist in Valencia tatsächlich schneller gelaufen als Fritz. Und wenn die jetzt beide in Hamburg laufen, da muss Fritz sich natürlich anstrengen, dass er da nicht von einer Frau in der Trainingsgruppe Konkurrenz bekommt. Also das ist dann natürlich irgendwie auch eine ganz coole Konstellation. Und das ist natürlich auch so ein kleiner Punkt, der soll aber keine Entschuldigung sein. Mir wird es schon ein bisschen das Herz bluten, bei dem Rennen dann nicht supportive dabei zu sein. Weißt du, also eigentlich würde ich da natürlich schon wahnsinnig gerne auch wieder bei Kilometer 10, 20, 30, 35 stehen, um halt einfach zu sehen, was da abgeht. Aber auf der anderen Seite haben
die
so viele...
Ich glaube, das geht schon einmal.
Das geht auch schon. Die sind auch alle...
Und das Jahr danach kannst du dann wieder supportive an der Strecke stehen. Also das sind alles nur Limitationen in deinem Kopf. Ich pflanze dir jetzt jede Woche diesen kleinen Samen weiter.
Ach, der ist schon der kleine Samen, den hat ja Fritz dann auch gleich danach nachgelegt, so mit seiner Anmeldung, wo ich auch gesagt habe, ich so, Ferner, was ist hier los? Und so viel kann ich sagen, die Saat ist schon raus, die hat den Boden schon verlassen. Da ist schon eine kleine Pflanze, die muss nur gegossen werden mit Training. Also die ist da. Ich höre einfach gleich nochmal den Podcast mit Hell on Wheels und dann.
Genau, hör nochmal den Podcast mit Hell on Wheels und guck dann nochmal im Pushing Limits Club. Da gibt's super Trainingspläne für einen Marathon. Hat ein richtig guter Trainer geschrieben. Bestzeitgarantie, sag ich dir. Die kannst du einfach mal applyen bei dir. Rechnest du zurück. 12 Wochen von Hamburg aus und dann klappt das mit der 2,40.
Das ist relativ einfach. Bestzeit ist 2,46. Also das, obwohl du so.
2,46 ist deine Bestzeit.
Im Ironman, genau.
Ach, im Ironman, aber du bist solo nie
gelaufen.
Ja,
aber ist ja Marathon-Bestzeit, ist ja egal, Marathon.
Ja, aber du bist solo nie gelaufen?
Nee.
Okay.
Aber es ist Bullshit, also relativ einfach, jetzt habe ich den Mund ganz schön voll genommen. Es ist schon auch schnell, krass, dass ich mal so schnell war, kann ich mir gar nicht vorstellen. Egal. Nicky Boy. Du musst noch laufen gehen.
Ich melde dich jetzt an für Hamburg und dann ist das erledigt.
Wir wollten nur kurz über den Podcast mit Thomas sprechen. Und jetzt sind wir irgendwie abgeglitten.
Ja, es ist wahrscheinlich ist jetzt nochmal so durchgekommen, dass wir in diesem Podcast gar keinen Redeanteil hatten. Deswegen musste das jetzt nochmal raus. Und die Geschichten waren auch einfach zu gut.
Absolut.
Das muss man einfach,
Ich freue mich riesig auf die Fortsetzung. Und danke an dieser Stelle auch nochmal an die Community, die das Ganze irgendwie mega cool kommentiert hat, weil das hat Thomas auch mega gefreut, also das hat er mir auch nochmal geschrieben, dass er, ich meine, du, mir schreiben hier irgendwie wildfremde Leute, wie cool dieser Podcast ist, ich kenne die doch gar nicht.
Geil.
Das hat mich einfach für Thomas gefreut und ist ja auch irgendwie ein cooles Gefühl, wenn man so einen Podcast macht und man einfach merkt, dass diese alten Geschichten doch noch nicht tot sind, sondern auch ankommen. Also das hat schon Spaß gemacht.
Richtig gut.
Cool.
Sehr gut. Und noch ganz kurz am Ende wieder Eigenwerbung. Wir haben jetzt schon öfter über einen Club gesprochen. Ne? Könnt gerade 2 Wochen kostenlos noch testen und es gibt noch den Vorzugspreis von 19,95. Checkt's mal aus. Unsere neue Trainings-App. Alles drin, Gerichte, Trainingspläne. Ne? Wer Marathon 2,40 laufen will, Nils hat den passenden Plan für euch. Guckt es euch an im App Store, Google Play Store oder auch im Browser pushinglimits.club, pushinglimits zusammen.club und dann einfach eingeben und dann kommt ihr da raus und dann würde ich sagen, bis nächste Woche, Nils.
Bis nächste Woche. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Tschüss.
Bis dann.